Bayern 1 präsentiert die evangelische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Sport tut gut, Joggen hält fit. Hat das Sporteln auch eine geistliche Dimension? Und was sagt die Bibel dazu? Danach fragt Pfarrer Alexander Brandl in der evangelischen Morgenfeier.
Bist du mutig? Fragt mich der Typ in kurzen Hosen. Er starrt mich erwartungsvoll an. Und ich gucke verlegen zur Decke. Mutig? Keine Ahnung. Ich bin erst seit 5 Minuten hier in diesem Fitnessstudio. Es ist eine Schnupperstunde. Ich werde vielleicht Mitglied. Und jetzt soll ich solche Fragen beantworten. Mutig. Ja, denke ich mir. Kommt auf die Situation an? Ich merke, wie er ungeduldig wird, der Fitnesstrainer. Ralf, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, ist eher ein zackiger Typ. Also nochmal, sagt er und klopft mir so stark auf die Schulter, dass ich fast das Gleichgewicht verliere. Bist du mutig? Und weil ich nicht weiß, worauf die Frage abzielt, antworte ich sicherheitshalber, nein. Ralf lächelt. Junge, ich glaube, du bist mutig. Aha. Und warum hat er mich dann gefragt? Wir gehen zu einem Gestell, auf dem eine silbrig glänzende Metallstange liegt. An beiden Seiten sind schwarze Scheiben angebracht. Gewichte. Jeweils 10 Kilo. Eine Übung für die Mutigen, lacht Ralf. Und kurz überlege ich, ob ich jetzt mal erwähne, dass ich ja nie gesagt habe, dass ich mutig bin, aber da geht's schon los. Ich muss diese Stange hochhieven. Mit angewinkelten, zitternden Armen stemme ich sie unter mein Kinn. Und dann soll ich sie über den Kopf heben, wobei ich eben diesen Kopf unbedingt zeitgleich nach hinten ziehen muss, sonst verpasse ich mir selbst einen Kinnhaken. Und das Ganze nennt sich Military Press. Ich wiederhole diese Übung bis zur Erschöpfung. Ralf grinst. Jede Sehne seines Körpers scheint zu schreien. Kraft, Energie, Ausdauer. Und meine innere Stimme flüstert, ich muss hier weg. Nach 1,5 Stunden und 12 weiteren Stationen auf diesem Kreuzweg der Körperoptimierung ist es endlich geschafft. Aus, Ende. Oh, ich schwitze, keuche, zittere. Es ist Montagmorgen, 9 Uhr. Ich hatte eigentlich eine Schnupperstunde gebucht. Ich dachte, schnuppern wie an einer Blume schnuppern. Bekommen habe ich The Military Press. Vielleicht will ich gar nicht mutig sein.
Es lebe der Sport! Der ist gesund und macht uns fort. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung.
Er ist beliebt bei alt und jung.
Es lebe der Sport!
Explodieren die Boliden, ist das Publikum zufrieden. Wellenflammen des Inferno, schaut man immer wieder gerne. Heiterkeit auf der Tribüne, das ist halt am Sport das Schöne.
Wir wissen es eigentlich. Damit Muskulatur wächst, braucht es Widerstand. Auch Beweglichkeit, Ausdauer, überhaupt Fitness. All das wächst am Widerstand. Ich muss irgendetwas überwinden, damit mein Körper sich verändert. Oder ab einem gewissen Alter sich eben weniger verändert. Also der Verschleiß von Knochen und Gefäßen später eintritt. Widerstand, Überwindung, Härte. Aus sportmedizinischer Sicht mag das alles richtig und wichtig sein. Aber muss unsere Sprache dem folgen? Gerade in sozialen Medien erlebe ich, wie harsch Menschen über Körper sprechen. Über ihren eigenen oder den von anderen. Als müsste man seinen Körper irgendwie erziehen, wie einen störrischen Hund. Oft geht's um Strafe, um Entzug, um Strenge. Natürlich verpackt in wachsweiche Worte vor einem Sonnenuntergang auf Bali. Und mir fällt auf, wie häufig manche Influencer und Influencerinnen Wörter verwenden, die eigentlich aus dem religiösen Bereich stammen. Keine Gnade für Fettpösterchen, lese ich. Gnade. Das meint die liebevolle, bedingungslose Zuwendung Gottes. Das Wort kommt vom althochdeutschen Ganada für Wohlwollen. Also bloß kein Wohlwollen für meinen eigenen Körper? Bei einer anderen Influencerin lese ich, dass ihr Körper auch deshalb so in Form, sie würde sagen in Shape, ist, weil sie sich strikt jede Sünde verkneift. Sie meint Süßigkeiten und nicht das, was im religiösen Sinne mit Sünde gemeint ist. Auf der anderen Seite gibt es seit ein paar Jahren den Trend der Body Positivity. Egal wie du aussiehst, wie fit du bist, wie dünn oder dick, groß oder klein, steh zu dir und deinem Körper. Hab ein positives Selbstbild und lass dir kein schlechtes Gefühl einreden von irgendwelchen Schönheitsidealen. Eine Bekannte von mir ist lange Jahre überzeugte Anhängerin eben dieser Philosophie. Sie ist dankbar, dass endlich auf Plakaten und in Model-Casting-Shows nicht mehr nur Frauen zu sehen sind, die Größen tragen, die man in Bekleidungshäusern auch in der Kinderabteilung findet. Und plötzlich trägt sie den Körper zur Schau, den sie früher versteckt hat. Sie ist stolz und selbstbewusst. Ja, da sind schon weiterhin Blicke, aber es sind weniger geworden. Und sie weiß ihre Community hinter sich. All die Frauen und auch Männer, die keiner Norm mehr entsprechen wollen. Sie liest viel zu dem Thema, sehr viel. Informiert sich, vernetzt sich. Body Positivity ist ihr Anker im Leben. Bis etwas kippt. Vielleicht war es schon immer in Schieflage. Zu dieser Zeit geht es bei jedem Gespräch von uns irgendwann ums Thema Körper. Und sie sagt im Rückblick, Body Positivity wurde immer mehr zum Stressfaktor. Dieses sich annehmen müssen, eine Bürde. Selbstliebe heißt die neue Regel. Dabei wollte sie ja eigentlich Regeln hinter sich lassen. Und dann lässt sie sich in einer Operation den Magen verkleinern, um schlanker zu werden. Auch aus medizinischen Gründen, aber sie weiß, nicht nur. Das Thema Körper, es soll endlich keines mehr sein. Ihr Körper soll ein für allemal schweigen. Und all die Stimmen mit ihren Meinungen und Urteilen und Tipps und Ratschlägen, gebt endlich Ruhe. Der menschliche Körper ist heute ein Kampfplatz. Wir zerren an ihm, wir deuten ihn, wir urteilen, wir laden ihn auf mit Bedeutung und führen ideologische Schlachten. Ich denke zurück an Fitnesstrainer Ralf. Bestimmt hatte er nichts Böses im Sinn, als er wissen wollte, ob ich mutig bin. Mut, das ist ja erstmal was Schönes. Das uralte Ideal des Helden, mutig, stark, durchtrainiert. Es gehört alles irgendwie zusammen. Und doch merke ich, es geht da nicht nur um Muskulatur. Es geht nicht nur um biologische Prozesse, um Faszien, Sehnen, Blutkörperchen. Nee, es geht um ein Menschenbild. Bist du mutig, wurde ich gefragt. Und ich habe Nein geantwortet. Und in meinem Kopf geht's gleich los. Du Feigling, du Schisser. Nur wer fit ist, gewinnt. Unser Kopf ist voll von solchen Sätzen, die sich eingebrannt haben. Und nicht immer tun sie uns gut. Kennen Sie auch solche Sätze, liebe Hörerinnen und Hörer? Ich würde mir gern was wünschen. Nicht nur mir, sondern uns allen. Dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo unser Körper kein Politikum mehr ist. Kein Zankapfel zwischen all den Vorstellungen und Schönheitsidealen. Sondern einfach ein Stück weit wurscht. Woher kommt das eigentlich, dass wir mit unserem Körper so hart ins Gericht gehen? Das hat auch mit dem Christentum zu tun. Das Klischee der körperfeindlichen Religion, es ist leider nicht ganz falsch. Im Kern geht das auf den großen Denker Augustinus zurück. Über viele Jahrhunderte war er so etwas wie der Superstar der westlichen Theologie. An seinen Ideen führt kein Weg vorbei. Sie prägen uns bis heute, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind. Augustinus bringt Bibel und griechische Philosophie zusammen. Und heraus kommt ein zweigeteiltes Menschenbild. Hier der Körper, da der Geist. Schön getrennt. Außen, innen, böse, gut. Und der Körper, er wird zum äußeren Gefäß abgewertet. Das Wahre, das Gute ist der Geist, der sich nach oben, zu Gott hin ausrichtet. Schon der Philosoph Platon hatte es ähnlich gesagt, zu einer Zeit, da gab es das Christentum noch gar nicht. Der Leib ist das Gefängnis der Seele. Und Augustinus übernimmt das. In seiner Zeit wurde das Christentum im Römischen Reich zur Staatsreligion. Die Olympischen Spiele, ein Großereignis, wurden verboten. Sie galten als Kult der Heiden. Die sportlichen Disziplinen rühmten den menschlichen Körper und sie rühmten die Götter. Ich schätze mal, Augustinus hat sie eher nicht vermisst. Und heute? Heute spüre ich wieder diese Verbindung von Sport und Religion. Allerdings nicht in Gotteshäusern. Eher in Arenen und Fußballstadien. Das ist sogar wissenschaftlich untersucht. Gerade dem Hype um Fußball wird etwas Religiöses zugeschrieben. Stadien gelten als Kathedralen, als Pilgerstätten. Die Spiele des Lieblingsvereins als Ersatz für den sonntäglichen Gottesdienst. Und der Fankult verbindet Menschen und stiftet Sinn und Motivation. Und wenn dann diese Fans ihre Gesänge anstimmen, dann hat das schon was von einem gigantischen Kirchenchor. Ekstase, Körperlichkeit, alles ist da. Schaue ich mich am Sonntagvormittag in Kirchen um, dann sehe ich meist ein anderes Bild. Da spüre ich schon mehr den Geist des Augustinus. Es wird gebetet, gepredigt, zugehört, gesungen, manchmal auch Abendmahl oder Eucharistie gefeiert. Und in allererster Linie wird gesessen. Der Körper spielt keine große Rolle. Viel wichtiger scheint, was innen drinnen passiert, beim Hören, im Kopf und im Herzen, in den Gedanken und den Gefühlen. Und da stelle ich mir irgendwie die Frage, hat mein Gott was gegen Körper? Und wenn ja, warum hat er uns dann einen gegeben? Die amerikanische Sängerin Katie Turner fragt sich das in einem ihrer Songs. Sie klagt ihr Leid, sich dauernd mit anderen vergleichen zu müssen und dabei, in ihren Augen, schlecht wegzukommen. Bei aller Ironie steckt in den Liedzeilen auch eine Erkenntnis. Ich habe mir meinen Körper nicht ausgesucht. Überhaupt habe ich mir vieles in meinem Leben nicht ausgesucht. Die Zeit nicht, in der ich lebe. Die vielen Krisen und Kriege nicht, die auf der Welt herrschen. Und ich habe tatsächlich immer öfter das Gefühl, mir könnte das Leben jeden Moment entgleiten wie ein Stück Seife zwischen nassen Händen. Vielleicht ist Körper- und Fitnesskult deshalb so verbreitet. Ich will irgendwas im Griff haben. Wenn ich auf die große, komplizierte Welt um mich herum kaum Einfluss nehmen kann, dann steuere ich wenigstens das, was mir am nächsten ist. Meinen Körper. Fit sein heißt dann, seinen Körper im Griff haben. Sein Leben im Griff haben?
Siehst du jemals einen Menschen und denkst dir, wow, Gott muss mich hassen. Ihn mache ich verantwortlich für all das, was bei mir nicht stimmt. Ich selbst kann nicht schuld daran sein, also schiebe ich's auf das Übernatürliche. Wenn Jesus für all unsere Sünden gestorben ist, hat er dabei eine vergessen, meinen Körper. Dem, der Mond und Sterne erschaffen hat, sind dabei wohl die Hände eingeschlafen und er hat ein paar Teile vergessen. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber einfacher wäre es zu denken, dass er bei mir einen Fehler gemacht hat.
Do you ever see someone and think, wow, God must hate me? 'Cause he spent so much time on them and for me he got lazy. Got ample mental illness, personality flaws. One of their only flaws seems to be that they have none at all. Do you ever see someone and think, wow, God must hate me? I'll let him take accountability for everything that's wrong with me. Can't hold myself responsible, so I blame the metaphysical. If Jesus died for all our daughter's got carpal tunnel and forgot some parts. I don't know what I believe, but it's easier to think he made a mistake with me.
Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr.
Tempel Gottes. Ein ganz anderer Blick ist das. Der Körper nicht als permanente Aufgabe, als etwas, das belastet, sondern als heiliger Ort, in dem das Göttliche zu Hause ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie beim Blick in den Spiegel schon mal diesen Gedanken meditiert, dass Sie ein heiliger Tempel Gottes sind? Probieren Sie es mal aus. Wenn Sie sich das nächste Mal im Spiegel anschauen, dann sagen Sie sich, genau so schaut ein heiliger Tempel aus. Und vielleicht gehen Sie anders durch den Tag. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Diese Zeilen stehen in der Bibel und stammen von Paulus. So ein Tempel ist für ihn nicht nur der fitte, der gesunde und schöne Körper. Er meint jeden. Das wird woanders noch klarer. Da erzählt Paulus in einem Brief ganz offen von seinen eigenen körperlichen Gebrechen. Er nennt das Stachel im Fleisch. Das ist vielleicht ein Hinweis auf Rheuma oder Arthrose, wir wissen es nicht. Für ihn ist es auf jeden Fall keine Randnotiz, dass sein eigener Körper nicht perfekt funktioniert. Und dann kommt er ins Nachdenken. Ist Gott nicht gerade ein Gott der Schwachen? War nicht Jesus am Kreuz, im Moment der größten Schwäche, am stärksten? Weil er unsere Machtspiele nicht mitgespielt hat und die Hingabe über alles gestellt hat. Das passt auf den ersten Blick nicht zu unserem heutigen Denken. Wir wollen stark sein. Und Paulus sagt, nimm deine Schwäche an, deine Einschränkungen, deine Behinderungen. In ihnen begegnet dir Gott. Ich denke beim Wort Körper erstmal an das Äußerliche, also Körperformen, Silhouetten, die Beschaffenheit der Haut, Straffheit oder Falten, Hautfarben, Nägel, Brust, Behaarung. Aber in den Schriften des Alten Testaments richtet sich der Blick vor allem nach innen. Das Körperinnere ist dort sogar ein Ort der Gottesbegegnung. Herz, Kehle, Gebärmutter, Nieren. Was mich fasziniert, das Wort für Gebärmutter ist im Hebräischen eng verwandt mit einem ganz anderen Wort, das kaum wer mit Gebärmutter in Verbindung bringt. Erbarmen. Wie in Erbarm dich unser. Wie oft habe ich das schon gebetet oder jemanden beten, hören oder singen. Und im Hebräischen schwingt bei Erbarmen immer dieses Bild vom Mutterschoß mit. Ich stelle es mir so vor, wenn Gott sich erbarmt, dann wird er mir zum Mutterschoß. Und gerade ich als Mann merke dann, wie wenig in der Öffentlichkeit von der Gebärmutter gesprochen wird, geschweige denn in Gottesdiensten. Dabei dient sie in der Bibel als Teil des Körpers, der Eigenschaften Gottes erahnen lässt. Nähe, Zuwendung, Geborgenheit. Auch das Herz spielt in den hebräischen Schriften eine ganz andere Rolle als heute. Ich verbinde das Herz eigentlich eher mit Gefühl, mit Liebe. Herzchensymbole zum Beispiel, WhatsApp-Chat, die verwende ich, wenn ich was mag. Und im Alten Testament ist das Herz der Ort des Denkens. Nicht das Gehirn. Auch Fühlen und Wollen finden im Herzen statt. Es ist quasi die Mitte des Körpers und da kommt alles zusammen, im besten Fall. Vernunft und Intuition, die wir heute ganz säuberlich trennen, die bilden da eine Einheit. Im Herzen. Ich kenne sowas eher von ganzheitlichen medizinischen Ansätzen. Psychosomatik, also das Zusammenspiel und die Wechselwirkung von Körper und Psyche, ist ja schon lange ein schulmedizinisch anerkanntes Phänomen. Das hat mich fast umgehauen, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass das auch schon in den Jahrtausende alten Texten der Bibel steckt. Da ist alles verbunden. Körper, Seele, Geist, der Mensch mit sich und der Mensch mit Gott. wie im Psalm 139. Den liebe ich, weil da alles drin steckt. Diese intime Verbindung mit Gott und das Körperliche, Zunge, Nieren, Mutterleib, das kommt alles vor. Der Mensch als Körper, ich ein Körper.
Herr, du erforschest mich und kennest mich. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele.
Ich sage nicht mehr, ich habe einen Körper. Als wäre er irgendwie ein Ding. Etwas, das getrennt ist von meinem eigentlichen Ich. Etwas, das mich nur außen umgibt. Nein, ich habe keinen Körper. Ich bin mein Körper. Ich bin Tempel Gottes. Ich bin Seele, Geist und Körper, eine Einheit. Und über all das, über mein Leben, da setze ich wie eine Überschrift meinen Lieblingsvers aus dem Psalm. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Auch an den Tagen, an denen mein Schweinehund siegt, an denen ich mich nicht aufraffe. Auch für meinen kaputten Rücken danke ich dir. Für meine schlechte Haltung beim Sitzen, die ich manchmal ganz gut in den Griff kriege und dann wieder gar nicht. Für die Tage, an denen ich mit meinen Joggingschuhen durch den Park laufe und merke, wie gut mir das tut. Für meinen neuen Fitnessplan. Und für meine Schusseligkeit, wenn ich meinen Fitnessplan zwischen meinen Unterlagen leider nicht mehr finde. Ich danke dir für meine Ohren. Meine Nase auch, die ich so lange zu groß fand und jetzt gerade recht. Für meinen Mund, meinen kläglichen Bartwuchs. Für meine Kraft, die mich manchmal selbst überrascht. Und ich danke dir für meine Schwäche, die mich manchmal vor mir selbst schützt. Danke, dass du mich genau so gut findest, Gott. Dann muss ich es nicht immer selbst.
Lobe den Herrn, der künstlich und feinlich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.